Ja, wer aufmerksam zugehört hat, der wird gemerkt haben, vielleicht, dass es hier um drei Dinge geht in diesem Kapitel, nämlich zunächst um die Unterordnung unter Autoritäten. Als zweiten Punkt nach Vers 8 haben wir die Liebe als Schuld und Vervollständigung. Und im dritten Teil, das sind die Verse 11 bis 14, geht es um die Lebensweise der Erweckten. Und ja, ich finde das alles wichtig und deswegen haben wir auch das ganze Kapitel gelesen. Und es wäre gut, jetzt in den nächsten 45 Minuten so ein paar Einzelheiten daraus uns mal anzuschauen. Kann ja sein, dass das eine oder andere wieder verschüttet wurde. Es gibt auch gewisse Begrifflichkeiten, die ihr vielleicht jetzt merken werdet, die ich etwas anders ausdrücke, um erstmal dem Kontext noch gerechter zu werden und zum Zweiten auch ja, mehr Aufmerksamkeit zu fördern. Wenn du immer dasselbe hörst oder wenn du im ganzen Leben die gleiche Bibel liest, dann wirst du so ein wenig betriebsblind. Wir müssen also, wie das etliche von euch machen, viele Übersetzungen konsultieren. Noch besser ist, wenn du Hebräisch und Griechisch lernst, dann kannst du gleich den Grundtext lesen. Aber das kann natürlich nicht jeder, völlig klar. Also Vielfalt auch in den Übersetzungen ist wichtig, um eine Entscheidung treffen zu können für die Bedeutung des Textes, um den es da gerade geht. So, wir haben den Vers 1 ja gehört. Ich lese den einen oder anderen Vers jetzt trotzdem nochmal. In Vers 1 sagt Paulus hier, jede Seele unterordne sich der obrigkeitlichen Autorität, der staatlichen Gewalt, oder so ähnlich hast du, glaube ich, gelesen eben. Und obrigkeitliche Autoritäten sind hier natürlich in erster Linie die Regierungen gemeint, die Regenten, die Könige, was immer das auch sein mag. Und er sagt ja hier, denn es ist keine Autorität, wenn sie nicht von Gott ist und die Bestehenden sind von Gott angeordnet worden. Ja, das ist ja gut zu wissen. Gell? Und wir werden im Verlauf der Betrachtung hier ja hier und da auch noch den Hinweis bekommen auch von mir, weil ich bin da sehr anfällig manchmal, so schnell zu kritisieren, gell, die Obrigkeit. Und dann erinnert mich meine Frau dran an das, was ich gepredigt habe. Ich sitze ja jetzt hier, gell, wenn ich das sage, dann stimmt das. Weil manchmal sagen, ja, seine Frau sitzt zu Hause, gell, ich bin ja viel alleine unterwegs, der kann uns viel erzählen. Und das Problem ist nur, alle meine Predigten kannst du auch im Internet hören und auch lesen, weil ich die ja noch aufschreibe. Aber erst danach. Gell. Und wenn dann da sowas steht, dann müsste es ja stimmen. Gell. Soll das so sein? Gut, also. Damit ihr wisst, dass der da vorne predigt, beileibe nicht das alles kann und macht, was da geschrieben steht, sondern wir sind alle Lernende, Wachsende hin zu ihm. Und ich glaube, dass niemand vollendet von uns. Also, die obrigkeitlichen Autoritäten sind von Gott angeordnet. Was gibt es denn für Autoritäten überhaupt in unserem Leben? Natürlich hier in erster Linie die Regierung, unter der wir leben, völlig klar. Das ist das Hauptargument. Aber es gibt ja noch andere Autoritäten. Wenn ich an die Ekklesia denke, die örtliche Ekklesia, die Versammlung, die Kirche, die Gemeinde, wie immer du das sehen willst, gibt es ja auch Autoritäten. Da hast du die Ältesten, die eingesetzt worden sind. Paulus hat das vorgemacht, wie das geht. Hat zu seinem Timotheus und auch Titus gesagt, setze Älteste ein, gemäß der Stadt. Das heißt also, gemäß den Erfordernissen der jeweiligen Umgebung, wo diese Versammlung ist, solltest du Älteste einsetzen. Das sind die Autoritäten in der örtlichen Versammlung, die wir haben. Oder wenn ich, hatte ja gestern Abend gefragt, wer hier noch berufstätig ist, manche sind ja auch selbstständig, wenn du Arbeitnehmer bist, ist dein Arbeitgeber deine vorgesetzte Autorität. Und da gilt dasselbe Wort hier. Jede Seele unterordne sich der obrigkeitlichen Autorität, in dem Fall dem Arbeitgeber. Gibt es keine Ausnahme. Und wir haben auch einen Bibeltext noch, der das bestätigt, Epheser 6, Verse 5 und 6, wo Paulus ja schreibt, ihr Sklaven gehorcht den Herren gemäß dem Fleisch mit Furcht und Zittern. Können wir jetzt sagen, ihr Arbeitnehmer, gell, gehorcht euren Arbeitgebern dem Fleische nach mit Furcht und Zittern. In Einfachheit eures Herzens wie dem Christus. Wie denn Christus, welch einfach gleich und nicht gemäß Augendienerei wie Menschengefällige, sondern wie Sklaven Christi den Willen Gottes aus ganzer Seele tun. Also, muss ich euch noch was erzählen. Gell? Das macht ja die Sache etwas persönlicher als ich. Ich habe ja die Kommentare zum Neuen Testament geschrieben und als ich den Römerbrief behandelt habe, das Kapitel 13, das war wenige Wochen nachdem ich von meinem damaligen Arbeitgeber an die Luft gesetzt wurde, also rausgeschmissen, entlassen, wie willst du das anders sehen? Also wir wurden uns nicht mehr einig und ich hatte ja eine Führungsaufgabe und es war mit der Geschäftsführung schwierig. Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, es ist besser, wir trennen uns und es wurde dann auch so. Und kurz danach war dann Römerbrief dann, der fing an und beim Kapitel 13, gell, als ich das studiert hatte, habe ich gedacht, da hätte ich manches anderes machen müssen. Gell. Also ich habe mich da nicht so ganz korrekt verhalten, nach dem, was ich heute weiß und war, wie gesagt, eben nicht schriftkonform in der Form, wie ich es heute machen würde. Ob das gut oder schlecht ist, eine andere Frage. Gott hat das so geordnet. Ich bin damit zufrieden. Aber du siehst, man lernt dazu, gell? Auch aus dem eigenen Leben heraus. Deine eigenen Erlebnisse im Vergleich mit dem Bibeltext stellst du dann fest, hoppla, da hat es hier und da doch noch geklemmt. Und das finde ich gut. Ich habe es gestern schon mal gesagt. Denn wenn wir das merken, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir A, die Schrift lieben, dass wir im Glauben sind, dass wir treu sein wollen. Dass also unser Leben geordnet sein soll, wie es uns Gott hier vorgibt. Und wenn das eben nicht so ist, merkst du das. Das ist gut so. Ein Glaubensbeweis. So, und was gibt es denn noch für Autoritäten? Ich erinnere an 1. Korinther 11, Vers 3, die Hauptesordnung. Da sagt Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Also unser Haupt ist Christus. Das Haupt der Frau aber, der Mann. Des Christus Haupt, aber Gott, alle haben ein Haupt über sich, gell? Wir Männer haben den Christus, die Frauen haben die Männer und Christus hat Gott als Haupt. Und wer sich an diese Hauptesordnung hält, wenn das alle tun würden, dann hätten wir jetzt schon paradiesische Verhältnisse auf dieser Erde. Es ist doch ein Irrglaube, dass die sogenannte Frauenemanzipation behauptet, die Unterordnung der Frau unter den Mann ist schädlich. Das liegt doch nur daran, dass die Männer ihre Autorität missbrauchen. Wenn die Männer ihre Autorität schriftgemäß ausüben würden, wären auch die Frauen zufrieden mit ihrer Rolle. Also jeder muss seine Rolle spielen an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Das würde heißen, den obrigkeitlichen Autoritäten zu gehorchen, sich unterzuordnen, egal wer das ist. Und letztlich, und das wäre der letzte Punkt, haben auch Kinder wieder die Eltern als Autorität vor sich. Und auch hier gibt es ja Missbrauch. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Kinder rebellieren, wenn sie auch falsch erzogen werden oder falsche Beispiele ihnen vorgelebt werden. Grundtenor ist das von Gott angeordnete Verhältnis der Autoritäten zu den Untergebenen. Ist zu beachten. Und wer das beachtet, da herrscht Ordnung, Frieden und Liebe und alles, was wir noch besprechen heute in den Minuten, bis die Stunde um ist. Und deswegen diese Unterordnung unter die Obrigkeiten ist ja auch ein Beweis, wie Paulus hier ja deutlich sagt in diesem Kapitel, dass wir Gott achten. Sie sind doch von Gott angeordnet. Wenn ich jetzt anfange, mich gegen die Autorität aufzulehnen, lehne ich mich eigentlich gegen Gott auf. Ist mir das bewusst, mir, Wolfgang, gell? Und du kannst für dich entscheiden. Ist das jetzt ausnahmslos, bedingungslos? Müsst man auch drüber nachdenken. Ich erinnere euch an zwei, drei biblische Begebenheiten. Als der Pharao in Ägypten, 2. Mose 1, die Kinder umbringen wollte, was haben die Hebammen gemacht? Sie haben es nicht gemacht. Gell? Was hat die Mutter von Mose gemacht? Sie hat ihren Sohn verborgen. Natürlich alles von Gott gelenkt, keine Frage. Aber hier sehen wir, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen des Gehorsams gegenüber der Obrigkeit, unter der wir leben. Du musst nicht alles machen, was die Regierung von dir verlangt, wenn es dem Willen Gottes widerspricht. Anderes Beispiel, erinnere an Daniel Kapitel 3, die drei Freunde von Daniel, goldenes Standbild, die Geschichte kennen wir alle. Und interessant ist, wie die drei argumentieren jetzt, gell, dem Nebukadnezar gegenüber. Ich lese euch mal die Antwort vor, die die geben, die finde ich sowas von toll, gell. Die drei, Schadrach, Meschach, Abednego, sie antworteten und sprachen dem König Nebukadnezar: Wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, den wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und er wird uns aus der Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Ah, das ist stark, gell? Egal, wie Gott das macht, wir wissen, dass er uns rettet, aber egal, selbst wenn nicht, gell, was interessiert uns das? Diese Anbetung ist für uns ausgeschlossen. Und ich muss euch sagen, ich habe gestern schon mal in einem persönlichen Gespräch darüber gesprochen. Ich war ja mal in einem kommunistischen Gefängnis wegen meines Glaubens. Ich war damals zwar Zeuge Jehovas, aber Gott war für mich alles, gell, und die Bibel auch. Und ich kann euch nur sagen, sobald du anfängst, Kompromisse zu machen, hast du verloren. Wir müssen wissen, dass unter allen Umständen, so wie es auch die Apostel, die sich gleich noch vorgemacht haben, uns die göttlichen Richtlinien geltend und bindend sind. Du musst konsequent sein, zwar absolut konsequent. Ich habe Menschen erlebt, auch gläubige Menschen erlebt, die Kompromisse gemacht haben, hinter Gittern, und sie haben jämmerlich versagt. Das heißt nicht für sich selber, sondern auch von der Obrigkeit her. Das ging bis ja, wie soll ich sagen, fast wahnsinnig werden, dann in Dunkelhaft und was da alles gegeben hat. Also stark bleiben kannst du nur in Gott vertrauen, in absoluter, konsequenter Handlung, wenn es um deinen Glauben geht. Ich könnte noch eine ganze Menge Beispiele erzählen, das machen wir dann wieder bei Wein und Wasser irgendwann, weil es mir wichtig ist, weil ich es selbst erlebt habe. Wenn ich das in der Bibel wieder lese, dass es auch da immer von Erfolg gekrönt war, ist das eben die Empfehlung, ja, der Obrigkeit geworden. Ja, aber das hat Grenzen. Was sagen die Apostel, als ihnen verboten wurde, über Jesus zu reden? Da sagen sie, ob es vor Gott gerecht ist, viel mehr auf euch zu hören, als auf Gott, urteilt selber, gell? Es ist nötig, sich Gott viel mehr zu fügen als den Menschen. Ja, wenn uns verboten wird, über Jesus zu reden. Angenommen, hier würde irgendwann mal die Scharia gelten und du darfst nicht mehr über Jesus reden, was machst du denn dann, gell? Sind wir dann still? Gilt dann das, was Jesus sagt? Dann müssen die Steine schreien. Da gibt es andere Formen des Zeugnisgebens, andere Formen des Lebens. Das ist nur ein Beispiel. Jetzt lauf nicht draußen rum und sagt, der eine hat gesagt, in ein paar Jahren herrschen hier die Mohammedaner und wir müssen uns der Scharia beugen. Gell? Ist nur ein Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Ich weiß, wie das ist, wenn man unter totalitären Gesetzen leben muss. Also, wir fügen uns nicht diesen Menschen, wenn sie von uns Dinge verlangen, die gegen Gott sind. Und da musst du dein Gewissen jetzt mit entscheiden lassen und deine Schriftkenntnis, wie weit das geht. Und deswegen, wenn wir auch noch Jakobus zitieren wollen, wo er sagt, unterordnet euch der Herr Gott, widersteht aber dem Diabolos, das geht bis hinein in diese geistlichen Mächte. Unsere Wachen, unsere Lichtwachen, über die wir noch reden heute hoffentlich, die befähigen uns, diese Geistesmächte denen zu widerstehen, die bloßzustellen. Und ein Zeugnis zu geben, nicht nur für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, sondern auch für die Engelwelt. Ja, wenn diese Regierungen, wie Paulus hier im ersten Vers sagt, von Gott angeordnet sind, er hat einen Beruhigungssatz zunächst mal, oder könnte das, und wenn ich jetzt das ganz global betrachten will, dann haben wir schon im Psalm 145, Vers 13 den Hinweis, Gott regiert in allen Äonen, das heißt in allen Zeitaltern. Es gibt kein Zeitalter, in dem Gott nicht regiert. Er regiert sogar das Zeitalter, das eben jetzt das Böse genannt wird, der böse Äon, den er quasi an den Diabolus, den Teufel, verpachtet hat. Der darf auch nicht machen, was er will. Denk an die Hiob-Geschichte und anderes. Also er muss Gott fragen. Alles ist von Gott geordnet. Die Regenten sind seine Werkzeuge. In Römer 9 zitiert er in seiner Israel-Darstellung Paulus die Begebenheit, dass der Pharao das Volk bedrückt hat. Und er sagt in Kapitel 9, Vers 17, zu diesem selbigen Zweck erweckte ich dich, zitiert er aus dem 2. Mose, ja, zu diesem Zweck erweckte ich dich, damit ich meine Vermögenskraft in dir zeige und damit mein Name verkündet werde in allen Teilen der Erde. Ich habe dich erweckt, gell? Gott erweckt den Pharao, um sein Volk zu bedrängen, um daraus Weltgeschichte zu machen. Ja, da würden wir jetzt sagen, oh, warum machst du das so, gell? Warum? Ich hätte das ganz anders gemacht. Ja, gut, ich bin nicht Gott, gell? Und glaub doch oder nimm für dich für wahr, dass Gott das regelt, weil er damit was ganz Bestimmtes vorhat. Wir wissen doch gar nicht, was er damit vorhat. Er stellt irgendetwas in dein Leben, was dir nicht gefällt. Und später, wenn wir da sind bei ihm und du guckst zurück, dann stellst du fest, was damit Gutes gewirkt worden ist, heilsgeschichtlich betrachtet. Und deswegen kann ich, wenn mir sowas passiert, dann muss ich nicht mehr sagen, ja, warum, gell? Das warum weiß ich doch. Ich kann höchstens fragen, das mache ich ganz gerne, wozu war das wieder gut? Ja, das hätte ich gerne mal gewusst, wozu. Und das wirst du merken in der Vollendung. Dann guckst du zurück und dann merkst du, dein Elend oder das, was dir passiert ist, hat einen heilsgeschichtlichen Wert gehabt für eine ganz bestimmte Sache, die du hier überhaupt nicht überblicken kannst. Und wenn ich Regentschaft, Herrschaft, Autorität so betrachten kann, dann fällt es mir leichter, auch mal was zu ertragen, was mir nicht gefällt. Darum geht es doch. Weil in Christus, Gott in Christus alles erschaffen hat. Wir haben ja die Kolosserstelle im Kapitel 1, wo das ganz klar erklärt wird. Ich will nur einen Auszug lesen, Vers 16. Weil in ihm die alle, Tapanda, Griechisch, das alles, was es gibt, erschaffen wurden. Die in den Himmeln, die auf der Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren, seines Throne, seines Herrschaften, seines Anfängliche, das sind hochrangige Engel, seines Autoritäten, alle sind durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Und jetzt regen wir uns auf, dass die was machen, was uns nicht gefällt. Merkst du was? In dem Moment handelst du gegen den Willen oder die Anordnung Gottes. Und seit Christus erhöht ist, nach Golgatha, nach seiner Auferstehung, ist er das Haupt sämtlicher Autoritäten sowieso. Auch wenn er vorher schon wie sein Vater in allen Äonen regiert hat. Und selbst der Tod, lernen wir in 1. Korinther 15, ist unwirksam gemacht worden durch Tod und Auferstehung Jesu. Es gibt keine Autorität, nicht mal den Tod, der uns irgendwas anhaben könnte oder der Dinge tut, die gegen den Willen Gottes sind. Es ist von ihm angeordnet. Man hat ja den, also manche Ausleger, gell, die haben ja den Paulus unterstellt, ja, der war ein Freund Roms, gell, und er musste jetzt die Gläubigen damals ruhig stellen. Und das ist Römer 13. Gell, er hat gesagt: Ja, alles, was euch hier nicht gefällt, ist von Gott angeordnet. Also seid mal schön still, das muss eine Ordnung haben. Und dann hat er beim römischen Herrscher sozusagen gute Karten gehabt. Also, ja, du siehst ja, die Theologie treibt seltsame Blüten. Gell, das ist eine davon. Also wir glauben, was da steht. Und deswegen die Schlussfolgerung des Apostels hier im Vers 2, wer sich daher der Autorität widersetzt, hat der Anordnung Gottes widerstanden. Die aber widerstanden haben, werden sich selbst ein Urteil holen. Das gilt. Ja. Wer der Autorität Gottes widersetzt, es widersetzt oder den Autoritäten widersetzt, widersetzt sich Gott. Was ist denn das für ein Urteil, was es da gibt? Er holt sich ein Urteil. Ich sehe hier drei verschiedene Urteilsmöglichkeiten. Das erste wäre, dass die Autorität, der er widersteht, nämlich die Regierung, ihn verurteilt. Du benimmst dich nicht ordentlich, dabei kommst du ins Gefängnis, jetzt als Beispiel. Ja. Oder du fährst mit dem Auto zu schnell, gibt es einen Strafzettel, ganz einfach. Da kannst du nicht sagen, ja, also, sich rausreden oder sonst was, du bist schuldig, gell? Du hast dich der Autorität widersetzt und damit folgt das Urteil. Gibt es 100 noch mehr verschiedene Möglichkeiten. Was aber wichtiger ist, ist, dass das Urteil Gottes, nämlich sein gegenwärtiger, wir haben aus Kapitel 1 schon gehört, Vers 18 und Kapitel 2, Vers 5, dass es gegenwärtigen und zukünftigen Zorn Gottes gibt. Also auch der Zorn Gottes, sein Urteil kann uns treffen jetzt in diesem Leben hier und heute für das, wenn wir uns der Autorität widersetzen. Und dass die dritte Möglichkeit des Urteils ist dann die Selbstverurteilung. Wenn du im Glauben stehst und gegen die Obrigkeit handelst und dann holst du dir selber das Urteil, was sagt Paulus in Römer 2, Vers 1? Du bist ohne Ausrede, o Mensch, der richtet, denn wenn du den anderen richtest oder verurteilst, auch wenn es die Regierung ist, verurteilst du dich selbst. Denn mit dem, wie du richtest, denn du, der du richtest, praktizierst dasselbe. Die waren ungerecht, egal wer das ist. Und jetzt bist du ungerecht, weil du gegen das Unrecht angehst. Und das ist gegen Gottes Willen. Merkst du das, gell? Egal was das ist. Also wir sind immer auf der Verliererseite, wenn wir uns gegen den Willen Gottes wenden. Ich gebe dir ein Beispiel, nochmal auf Nebukadnezar zu kommen. In Jeremia 27, da sagt ja Gott sogar zu den Nationen, also die Nationen, die Königreiche, die sich nicht dem Nebukadnezar unterordnen, obwohl der schlecht ist, die werden von mir bestraft. Musst mal lesen, gell? Also eine schlechte Herrschaft von Gott eingesetzt, zu welchem Zweck auch immer, ist zu beachten, auch wenn es uns nicht gefällt, weil sonst werden wir bestraft oder gezüchtigt zurechtgebracht, weil wir uns dieser Herrschaft nicht unterstellen. Es gibt ein ganz schlaues Zitat von Karl Barth, gell? Du musst ja nicht glauben, was er sonst geglaubt hat, aber es gibt einzelne Dinge, die sind von ihm ganz präzise ausgearbeitet. Und ich finde seine Rede gelegentlich schon sehr treffend. Ich will euch mal ein Zitat vorlesen zu diesem Thema hier. Er sagt zu dem Versen 1 und 2 hier: Der Griff, ich zitiere, der Griff nach dem Richtschwert, den er sich erlaubt, ist dadurch nicht entschuldigt, dass die Obrigkeit ihm mit diesem Griff vorangegangen ist. Das ist ihr Gericht, aber nicht sein Recht. Er hat objektiv Unrecht, und wenn er noch so Recht hätte, im Augenblick, wo er zum Protest übergeht, ist gegen ihn zu protestieren. Da muss man vielleicht dreimal lesen, um es zu verstehen. Ja. Aber der tiefe Sinn ist, nur wenn die Regierung ungerecht handelt und ich protestiere dagegen, gehe auf die Straße, dann ist auch gegen mich zu protestieren, weil ich die Anweisung Gottes jetzt unterlaufe. Nimm es, wie es dir geschenkt ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, Umstürze voranzutreiben, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind. Denn die Obrigkeit, Vers 3, die Obrigkeiten sind nicht ein Anlass zur Furcht, dem guten Werk, sondern dem üblen. Willst du dich aber vor der Autorität nicht fürchten, tue Gutes und du wirst Lob von ihr haben. Ja, Furcht, Obrigkeit, Anlass zur Furcht, normalerweise nicht, gell? Wenn wir uns ordentlich benehmen, dann passiert uns auch nichts von Seiten der Regierung. Völlig in Ordnung. Es gibt Ausnahmen, haben wir schon besprochen, gell? Kann es auch bei uns geben. Ich, wie gesagt, war gegen meine damalige Regierung habe ich auch gehandelt, dann bin im Gefängnis gelandet, weil ich nicht zum Militärdienst wollte. Und okay, war eine persönliche Entscheidung, ein anderer kann anders entscheiden. Damals war das eben meine Entscheidung. Ich musste das Urteil tragen, gell? Aber normalerweise ist die Obrigkeit nicht dafür da, uns fürchten zu lehren, wenn wir uns ordentlich benehmen. Dann passiert uns auch nichts. Und jetzt sagt Petrus in 1. Petrus 2,18 ja wieder so ein Hinweis uns, wo du sagst, muss das sein, gell? Und ich lese mal 1. Petrus 2, Vers 18, wo er sagt, ihr Hausdiener, also ihr Bürger eines Landes oder Bürger einer Stadt oder ihr Hausdiener, also die Untergeordneten, egal welcher, ihr Kinder, könntest du auch noch sagen, gell? Weil ihr habt Eltern über euch. Denkt an die verschiedenen Autoritäten. Ihr Hausdiener ordnet euch in aller Furcht euren Gebietern unter, nicht allein den guten und vorbildlichen, sondern auch den unredlichen. Ja, das ist nicht so einfach, gell? Und natürlich gilt es hier wieder zu beachten, verlangen die Dinge von uns, die gegen Gott sind, dann ist die Grenze erreicht. Aber prinzipiell müsste ich mich dem fügen, gell? Und wenn ich nochmal an meine an die Obrigkeit denke, mein Arbeitgeber damals, ich war eine Führungskraft und es gibt die Geschäftsleitung wird gewechselt, kommt neue Geschäftsleitung und die wollen mir dann erzählen, wie ich meine Arbeit zu machen habe, die ich schon 15 Jahre mache. Und da habe ich gesagt, so wie ihr das machen wollt, geht das nicht. Gell? Und ich hätte also sagen müssen, okay, wenn ihr das so wollt, machen wir das jetzt so. Und das habe ich eben nicht gemacht. Und hätte ich es gemacht, hätten sie vielleicht selbst gemerkt, dass es nicht funktioniert. Aber so war das damals. Ich kann es nicht zurückdrehen. Ich habe daraus gelernt. Und wenn ich das jetzt hier lese, sehe ich, war wohl falsch. Aber Gott hat es so geordnet. Also meckern nicht. Gell? Es hat auch irgendeinem Zweck gedient. Und damit ist es ein Glaubensbeweis, weil wenn das nicht so wäre, würde ich das nicht merken und könnte euch das jetzt auch nicht erzählen. Also wenn ihr mal was falsch macht, seid nicht so todtraurig. Das gehört zum Leben dazu, zum Lernen und zur Glaubensbestätigung. So, wir haben Vers 4. Denn sie, die Regierung, ist Gottes Dienerin zum Guten. Wenn du aber das Üble tust, fürchte dich. Wir haben eben über das Gute gesprochen. Denn sie trägt das Schwert nicht ohne Zweck, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorn dem, der das Üble praktiziert. Ja, alles im Grunde das Gleiche. Ja. Aber was mir hier auffällt, sie ist Gottes Dienerin zum Guten. Wie hat denn Paulus sich verhalten, als er ins Gefängnis kam in Rom? Das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis. Er schreibt dort dem Philemon aus dem Gefängnis einen Brief. Den habt ihr alle in eurer Bibel. Philemon, dort trifft er den Onesimus, den Sklaven, der da irgendwas gemacht hat bei seinem Herrn, vielleicht was gestohlen, und landet dann im Gefängnis, kommt dort zum Glauben und der Paulus schickt ihn zurück zu Philemon, gibt ihm noch eine Anweisung mit einem Brief, eben den Philemon-Brief. Und jetzt sagt der Paulus, schreibt dem Philemon, Mensch, stell dir vor, die Römer haben mich verhaftet, was ein Unglück, gell? Steht nicht im Philemon-Brief, gell? Sondern er schreibt, ich bin ein gebundener Jesu Christi. Ja, das ist schön. Er hat seine römische Gefangenschaft als gebundener Christi Jesu verstanden. Jesus hat mich dahin gebracht. Wegen Jesus bin ich im Gefängnis. Rom dient Gott, könnte man sagen. Rom dient Gott. Rom hat mich eingesperrt, um Gott einen Dienst zu erweisen. Deswegen bin ich hier. Ja, wenn ich doch meine Gefängniszeit so verstanden hätte damals, gell, hätte ich weniger rebelliert. Ich war ja ein sehr rebellischer Zeuge Jehovas. Und das tut mir leid, gell, ich muss es ab und zu mal sagen. Ich profitiere ja davon, von diesem Erlebnis heute, weil das ist eine Lebensschule gewesen für mich. Und deswegen kann ich euch das auch so sagen. Selbst das hat einem Zweck gedient. Und wenn hier Paulus in diesem Vers sagt, normalerweise ist sie ja Dienerin zum Guten, gell, das stimmt auch. Es gibt ja viele, viele gute obrigkeitliche Werkzeuge, die auch uns nutzen und die wir benutzen können. Selbst Paulus hat sich auf den Kaiser berufen, als Römer zum Beispiel. Gell. Und deswegen ist es eine Notwendigkeit, sagt er im Vers 5, sich unterzuordnen, nicht allein wegen des Zorns, sondern auch wegen des Gewissens. Wir haben oder sollten haben ein biblisch, göttlich geschultes Gewissen. Durch dein Bibelstudium, deinen Umgang mit den Brüdern, durch die vielen Versammlungen Hast du ein Empfinden entwickelt, zu entscheiden, was ist Recht und was ist Unrecht? Und das griechische Wort für Gewissen ist ja sehr interessant. Es heißt ja wirklich so Zusammenwahrnehmung. Also, das würde heißen, Mitwissen, also mein Gewissen entwickelt eine Zusammenwahrnehmung zwischen dem Wort Gottes und meinem Leben. Das kann ich vergleichen und jetzt kann ich feststellen, Gewissen, was ich gerade mache, passt nicht zu dem Wort. Also mache ich weiter oder höre ich auf, gell? Und die Gewissenslast kann so groß sein, dass du eben umgelenkt wirst. Gibt es einen schönen Vers im Galaterbrief. Er wird nicht zulassen, dass wir die Verfehlung zum vollen Ende bringen. Also der Geist hilft uns auch. Aber dieses Gewissen ist uns gegeben, um entscheiden zu können, aufgrund unserer Vorbildung, die wir aus dem Wort Gottes haben, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich mache? Oder wie entscheide ich mich? Und wenn jetzt trotzdem, dass wir uns ordentlich benommen haben, wir leiden müssen, weil die Regierung anderer Meinung ist oder die Obrigkeit, der du unterstehst, dann gilt das, was Petrus sagt im 1. Petrus 2, Vers 19. Denn dies ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Betrübnisse erträgt, ungerechterweise leidend. Kann passieren, ja? Also wenn du hast alles richtig gemacht und trotzdem kriegst du von der Obrigkeit eine Strafe verpasst, was immer das ist, ungerechterweise leidest du, und jetzt sagt er hier, das ist Gnade, gell? Das gehört mit zur Ausbildung, das ist unsere Aufgabe. Wir sind hier im Trainingslager auf dieser Erde, um für spätere Aufgaben zurechtgebracht zu werden. Also nicht aufregen, ertragen, weil es Gottes Wille ist. Wolfgang, könnte ich jetzt noch anfügen. Und ja, ist so. Und deshalb sagt Paulus jetzt im Vers 6, entrichtet ihr auch Steuern, gell? Scheint schon immer ein Problem gewesen zu sein. Die hatten zwar eine andere Steuererklärung als wir. Und ja, deswegen errichtet ihr auch Steuern, denn sie sind Amtende Gottes, sich fortwährend diesem selbigen Zweck widmen. Ja, was bezahlst du denn mit deinen Steuern? Polizei, Militär, Notdienste, können wir eine Liste machen, gell? Ist jetzt nicht notwendig. Also die Steuern dienen einem guten Zweck, sicher auch schlechten Dingen. Gibt viele, viele Dinge, die sinnlos Geld verschlingen. Ist das unsere Aufgabe, das zu kritisieren, das zu ändern, dagegen aufzustehen? Was wir bis jetzt gehört haben aus Römer 13, offensichtlich nicht, gell? Also bezahlst du trotzdem deine Steuern. Und ja, über Steuern könnte man noch viel sagen. Deshalb sagt Paulus, ja, warum denn? Deshalb, weil sie Gottes Diener sind und Gottes Diener brauchen Steuern, damit sie diesen Dienst vollbringen können. Was hat Jesus gemacht? Denk an den Fisch, gell, mit der Münze im Maul, wo dann er zu den Lernenden sagt, zu seinen Jüngern, normalerweise sind die Söhne steuerfrei, gell, der Sohn des Königs muss aber keine Steuern bezahlen. Sind wir Königskinder? Ja. Musst du keine Steuern bezahlen. Aber damit die zufrieden sind, machen wir das trotzdem. Gell? Wir geben denen die Steuer, auch wenn wir eigentlich keine bezahlen müssten. Und ja, das gilt auch für uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an das denken, was jetzt in Vers 7 steht, wo Paulus ja sagt: Gebt allen die Schuldigkeiten, die sie brauchen, denn die ihnen gehören. Er spricht von Steuer, von Zoll, von Furcht. Und wertschätzt alle, die Wertschätzung nötig haben oder die Wertschätzung verlangen aus Gottes Sicht. Und da kannst du wieder im Alten Testament lesen, wie viele Beispiele es gibt. Josef hat die Obrigkeit geachtet, Elia den König, obwohl er schlecht war. Daniel hatte auch mit dem Darius hier und da ein Problem, hat ihn trotzdem geehrt oder Mose bei Pharao. Immer wieder viele, viele Beispiele, die genau dahin zielen, wie hier Paulus im Römerbrief sagt. Die Obrigkeit und Autorität ist von Gott gesetzt und weil das so ist, bitte richte dich nach ihr. Aber sie sind zeitlich begrenzt. Sie sind zeitlich begrenzt. Und alles wissen, wie wir wissen aus 1. Korinther 15, mündet ja in die Herrschaft Gottes. Gott wird allen alles sein und es wird alles in Heilsgeschichte ins Ziel geführt. Und von daher ist es müßig, sich aufzuregen, sich aufzulehnen, zu protestieren. Organisationen sie gründen oder Parteien, die dagegen sind, gegen das, was gerade passiert, ist nicht unsere Aufgabe. Gott hat das so geordnet und jetzt gucken wir gespannt, wie sich das entwickelt hin zum Ziel der Heilsgeschichte. Wie er auch das Üble benutzt, um Gutes zu wirken und so weiter. Und deswegen sagt Paulus ja hier im Vers 8, schuldet niemandem irgendetwas, außer einander zu lieben. Die Liebe ist die Schuld, die einzige, die wir haben. Die einzige Schuld, weil, wie Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 11, wenn Gott uns so geliebt hat, ich müsste eigentlich sagen, wenn uns so liebt, gell, dann schulden wir auch einander zu lieben. Ja, ist das nicht schön, so mit den Heiligen Gottes zusammen zu sein? Oder ist besser alleine in der Wildnis, gell? Kann auch mal schön sein. Aber hast du nicht Sehnsucht nach Gemeinschaft? Also wärst du wahrscheinlich dieses Wochenende daheim geblieben, gell? Aber nee, es sind etliche hier, viele kenne ich noch gar nicht, gell? Gegen die Vorjahre. Also wir suchen Gemeinschaft, weil wir die Brüder und die Gemeinschaft lieben und weil uns das Gott so vor Augen stellt. Und da gilt nicht das, was da draußen passiert. Das passiert sowieso, gell? Sondern wir können uns hier zusprechen. Das ist ganz entscheidend. Und deswegen dienen auch solche Gemeinschaften dazu, uns die göttlichen Tatsachen erneut vor Augen zu stellen. Du brauchst den Zuspruch untereinander, um auch das Ziel zu erreichen. Ja, lieben. Liebe ist, wie sagt er hier, hat das Gesetz vervollständigt. Die Liebe ist alles. Jesus hat als die Liebe in Person das Gesetz erfüllt, vervollständigt, heißt es eigentlich. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wenn wir Teil von ihm sind, gehören wir natürlich dazu. Und was passiert dann? Diese Liebe Gottes ist sein Wesen, gell? Römer 5, Vers 5, ausgegossen in unseren Herzen. Diese Liebe, diese göttliche Wesensart, und der sagt Johannes in 1. Johannes 3, 14, wir nehmen aber wahr, dass wir aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten sind, da wir die Brüder lieben. Das heißt, wenn die Brüder, auch die Schwestern, gell, jetzt nicht enttäuscht sein, die gehören dazu, wenn wir die Geschwister lieben, sind wir aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Johannes 5 sagt Jesus auch nochmal, wer das alles glaubt, ist aus dem Leben in den Tod, aus dem Tod in das Leben weitergeschritten. Und da siehst du die Konsequenz, gell, die dahinter steckt. Das Leben, ob ich hier, wie Paulus sagt, ob es mir schlecht geht oder gut geht, ich kann mich mit allem arrangieren, darum geht es gar nicht. Es geht um das Ziel. Das Leben ist unser Ziel. Und die Liebe ist die Vollendung des Gesetzes, jedes Gesetzes. Paulus redet natürlich auch vom mosaischen Gesetz, vom Gesetz der Sünde und des Todes, gehört aber zusammen, weil das eine ist die Folge des anderen. Wir vollenden damit auch jedes Religionsgesetz, die gehen uns nichts mehr an. Ich erinnere an 1. Johannes 2, wenn ihr die Salbung mit dem Geist habt, braucht ihr keinen, der euch was vormacht oder vorerzählt, sondern der Geist redet mit euch. Du entscheidest mit Hilfe des Geistes in deinem Leben, was jetzt dran ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann gilt das, was jetzt im Vers 9 kommt. Da sagt, denn das Geschriebene, du hast vorhin gelesen, du sollst nicht. Im Grundtext steht, du wirst nicht Ehe brechen, morden und so weiter. Du wirst nicht, sondern du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier steht, es tut mir leid, ich muss das gelegentlich sagen, die grammatische Form Indikativ Futur, das heißt, es ist zukunftsgerichtet. Es ist ein tatsächliches Geschehen, was in der Zukunft passiert. Und wenn wir in den Quelltext gucken, 2. Mose 20, wo das sogenannte Dekalog steht, die 10 Gebote. Da sehen wir das auch hier im Hebräischen, es imperfekt steht. Hebräisch imperfekt ist Deutsch Zukunft. Nicht nur im Deutschen, auch in anderen Sprachen. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, hat das berücksichtigt. Auch in der Septuaginta steht das in der Zukunftsform. Warum denn? Jetzt müssen wir über die inneren Ziele Gottes reden. Gott hat uns ein Ziel ins Innere gegeben, auf das wir wachstümlich hinleben, nämlich von hier nach dort. Das Ziel ist die Vollendung in Christus, in der Herrlichkeit Gottes. Ich gebe euch jetzt mal einen Testvers, gell, damit man das versteht. Ist ja ein extra Thema, aber ich finde es wichtig, gelegentlich auch darauf hinzuweisen. In Johannes 15, 10 sagt Jesus in der traditionellen Übersetzung, ich zitiere das aus dem Kopf, hoffentlich richtig, wenn du meine Gebote hältst oder wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und dann frage ich die Geschwister, gerne, ist einer hier, der das kann? Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand die Hand gehoben hätte. Gell? Und das steht ja auch nicht dort, sondern da geht es, dieses Entole, dieses griechische Wort heißt ja Innenziel. Wenn ich das so lese und weiß, dass das ein in mir ins Innere gegebene Ziel ist, dass man nicht erreicht sein muss, aber auf das ich hinlebe, dann klingt das ganz anders. Dann hat nämlich Jesus gesagt, wenn ihr meine Innenziele hütet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Innenziele meines Vaters gehütet habe und in seiner Liebe bleibe. Da kann ich ja sagen zu. Weil die von Gott mir ins Innere gegebenen Heilsziele, die hüte ich, darauf lebe ich hin, da gucke ich hin. Das ist für mich das Ziel. Und deswegen, wenn es wörtlich gelesen wird, ist es manchmal noch viel schöner. Gell? Gut, und deswegen die Liebe, Vers 10, wirkt dem Nächsten nichts Übles. Und daher ist die Liebe die Vervollständigung des Gesetzes. Ja, das ist schön. Ja. Jedes Gesetz, jedes Religionsgesetz wird ausgeschaltet, vervollständigt, entfernt durch die Liebe. Christus hat das vorgemacht. Und ohne diese Liebe ist alles nichts. Gell? 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts. Liebe ist Gottes Wesen. Gell? Er ist Liebe. Und wenn wir Wesens eins mit ihm sind, mit Christus und Gott, dann sind auch wir wesenhaft die Liebe. Und auch wenn es manchmal nicht so aussieht in unserem Leben, seid nicht entmutigt, sondern denkt immer daran, das sind Erziehungswege. Es geht weiter. Wir sind noch nicht vollendet. Aber die Liebe ist vollendet, weil sie in unseren Herzen ausgegossen worden ist. Römer 5, Vers 5. Und deshalb zum Schluss, ab Vers 11, die Lebensweise der Erweckten, wo Paulus jetzt fortfährt und sagt, auch dieses wichtig wahrnehmen, die Frist, dass euch schon die Stunde ist, aus dem Schlaf erweckt zu werden, denn nun ist unsere Rettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Ja, stimmt das? Ich bin vor 25, 30 Jahren zum Glauben gekommen, dem Glauben, den ich heute habe. Da sind wir jetzt näher der Vollendung, natürlich, gell? Jeder ist dem näher. Was haben wir denn für eine nahe Erwartung? Die nahe Erwartung von uns heißt doch, entweder ist heute die Entrückung oder morgen oder übermorgen, dann sind wir beim Herrn, oder ich sterbe heute, morgen, übermorgen, irgendwann. Dann bin ich auch dort. Gell? Also, das ist unser Ziel. Wir sind aus dem Tod ins Leben hinübergegangen, schon jetzt. Mit dem Tod haben wir nichts mehr zu tun. Also ist doch egal, ob ich sterbe oder ob die Entrückung kommt. Ich habe immer dasselbe Ziel. Meine Wesenseinheit mit Christus hat sich nie geändert. Jetzt könnte es noch über Präexistenz reden und sowas. Also wir sind immer eine Einheit. Und Johannes 17 sagt Jesus, ich habe sie nur mal in diesen Kosmos gesandt, so wie du mich in den Kosmos gesandt hast. Und dann geht es wieder heraus. Und wenn du das verstanden hast, diesen Weg, den Erziehungsweg, den Schulungsweg in diesem Kosmos für uns, so wie auch unser Herr das gegangen ist, dann wird das alles etwas einfacher. Nicht einfacher im persönlichen Erleben, sondern im Verstehen. Gell? Ich verstehe, dass das so sein muss, weil Gott es so geordnet hat. Dazu gehört alles. Alles, was mir passiert, auch das, was mir nicht gefällt. Und deswegen sagt er hier, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, legt die Werke der Finsternis ab und zieh die Waffen des Lichts an. Ja, was gibt es für Lichtwaffen? Beim Militär gibt es Laserstrahlen, das ist auch eine Lichtwaffe. Wir haben die Lichtwaffe des Wortes Gottes. Was sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5? Die Waffen unseres Heereszuges sind nicht fleischlich, sondern vermögenskräftig, dynamisch von Gott her, zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Berechnungen niederreißen und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt. Wir führen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Wenn du gute Wortkenntnis hast, kann niemand dein Lebensbild, dein Glaubensbild umstoßen. Du wirst immer der Sieger sein. Niemand kann da dran. Gute Wortkenntnis und das nicht nur Wissen, sondern auch Leben dient dazu, dass jeder Feind beschämt wird. Ich habe das schon oft genug erlebt. Wenn du konsequent am Wort festhältst, bist du unbesiegbar. Wirklich unbesiegbar. Und ich denke, das können wir hier lernen aus dieser Abhandlung auch in 1.113, wenn es um den Gehorsam über die bezüglich der obrigkeitlichen Gewalten geht. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann müssen wir sagen, wir ordnen uns unter, aus der Gewissheit heraus, dass Gott diese Unterordnung benutzt zum Zeugnis einerseits und andererseits für seine Heilsgeschichte auch das Unangenehme benutzt, um vor allem Hebräer Kapitel 1 der unsichtbaren Welt zur Belehrung, dass es denen zur Belehrung dient. Du hast die Himmel und Erde gemacht, damit die Engel was lernen. Ich verkürze das jetzt. Hebräer 1, Vers 8 bis 10. Und zweiter Punkt, die Liebe ist die einzige Schuld, die wir haben sollten, weil die Liebe alles Gesetzliche und auch das Gesetz des Todes oder das Gesetz vom Sinai, die Religionsgesetze sozusagen vollenden hat, die gelten nicht mehr. Wir unterliegen keinem Religionsgesetz. Wir sind im Gesetz des Geistes, des Lebens verhaftet, positiverweise. Und deswegen, als Daniel hier von der Sklaverei sprach, muss ich daran denken, an das, was Paulus 8 den Korinthern schreibt. Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit. Im alten Bund haben die Sklaven ihr Ohr durchstechen lassen am Türpfosten, weil sie es nirgends besser hatten als bei diesem Herrn, wo sie waren. Und wir haben Christus als unseren Herrn. Und deswegen ist Sklaverei Jesu höchste Freiheit. Mehr Freiheit gibt es nicht. Und die Schlussgedanken, die Lebensweise der Erweckten. Ja, wir schauen auf den Tag der Zielerfüllung hin, von hier nach dort. Unsere Rettung ist heute näher und da habe ich jetzt nicht drüber gesprochen. Wir sollen Jesus anziehen, weil die Zeit ist um, aber machen kannst du das trotzdem. Das steht hier, es wäre notwendig. Ich wünsche euch wie immer, dass ihr diese wortgemäßen Erkenntnisse auch in euer Leben hineinnehmen könnt. Und ich sage das auch und ich wiederhole mich besonders auch zu mir, um das dann zu leben, so wie es der Herr vorgesehen hat. Und dazu segne auch an euch der Herr sein Wort. Amen.